Siehe, ich mache alles neu. Wow. Das ist eine ultimative Aussage von Jesus, von Gott, die wir in der Bibel lesen können. Ja, was bedeutet das, wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu? Ist das ein Trost für eine ferne Zukunft? Das kommt dann mal. Oder kann es auch ein prophetisches Wort sein, dass ich irgendjemandem zusage und das sich hier und jetzt schon erfüllen darf? So Fragen, nicht wahr? Wir haben eine gute Freundin, die fragte auch in diesem Zusammenhang, du, nicht wahr? Jetzt haben wir doch Endzeit, oder? Und dann habe ich mir dann so die Frage gestellt, ja, wann beginnt dann die Endzeit oder wann hat sie begonnen? Gab es schon einen Zeitpunkt dafür? Oder wird es einmal einen Tag geben, von dem man dann sagen kann, jetzt, ab jetzt ist Endzeit? Oder ist es nicht so, wenn wir jetzt das Weltgeschehen anschauen, da die Kriege, Hungersnöte, Katastrophen und so weiter, wenn wir Israel als diesen Zeiger an der Weltenuhr anschauen, dass wir schon Endzeit haben? Oder kommt das dann erst, wenn der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut ist, wie es ja so schön erwartet wird, oder sogar die einen, die wollen das, die arbeiten dafür. Wann ist Endzeit? Weil dieser Text, siehe, ich mache alles neu, das ist ganz, ganz, ganz am Schluss der biblischen Überlieferung. Text in Offenbarung 21. Und ich möchte die ersten 8 Verse von Offenbarung 21 lesen und mit euch ein bisschen in dieses Thema eintauchen. Siehe, ich mache alles neu. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, er wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mir Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Johannes stand da, er war auf Patmos, auf dieser Insel mitten im Ägäischen Meer, und er hatte diese Vision oder Visionen. Er war mittendrin, er war Teil davon. Und dann sieht er etwas und er versucht, das zu beschreiben. Er versucht, Himmlisches mit irdischen Wörtern zu beschreiben. Das ist schwierig. Und darum, wenn wir die Offenbarung lesen, dann ist es wichtig, dass wir diese Brille auch anziehen und uns bewusst sind, da wird etwas beschrieben, etwas Himmlisches mit irdischen Wörtern. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Schon Jesaja sagte, Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenke und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und Jesus sagt in seinen Endzeitreden, Matthäus 24, 25, Himmel und Erde werden vergehen. Und Petrus hat das aufgegriffen in seinem zweiten Brief. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und ihre Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Also Jesaja sprach davon. Jesus kündigte es an. Petrus griff es auf, Johannes durfte es in der Vision sehen und wir können es heute lesen und davon hören. Am Ende der Zeit wird diese Erde, auf der wir leben, und dieser Himmel, der die Atmosphäre bildet um uns herum, vergehen, zergehen, schmelzen. Er wird sich in die Elemente auflösen. Und dann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Wenn das Alte aufgelöst ist, dann entsteht Raum für etwas Neues. Und dieses Auflösen, das klingt, wenn man es so liest, wie ein physikalischer Prozess. Ich habe hier einen Zeitstrahl, den möchte ich nachher mit euch anschauen. Nicht wahr? Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der hatte diese Schöpfung gut gemacht. Das lesen wir ganz am Anfang in der Bibel. Seine erschaffene Welt war wunderbar. Sie war einzigartig und sie war vollkommen. Und leider wurde diese Schöpfung durch die Machenschaften des Menschen in Mitleidenschaft gezogen, der inspiriert wurde durch den Teufel, den Gegenspieler Gottes. So lesen wir es jedenfalls in der Bibel. Und diese Erde, auf der wir leben, wir sehen die Auswirkungen. Und die Völker, die hier leben jetzt zu dieser Zeit, wir sehen die Auswirkungen, dass der Mensch eben nicht einfach nur gut ist und alles immer gut macht. Und es wird auch noch in der kommenden Zeit so bleiben. Aber irgendwann, so hat es Gott festgesetzt, da gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dort findet dann die Ewigkeit statt. Und kein Mensch weiß, wann dieser Zeitpunkt kommen wird. Aber was wir wissen, es muss noch einiges geschehen bis dorthin. Ich habe hier einen Zeitstrahl aufgezeichnet von Jesus dann bis in die Ewigkeit. Und wir befinden uns jetzt irgendwo hier. Das ist das Gemeindezeitalter und wir warten ja auf diese Wiederkunft von Jesus. Ob diese Wiederkunft vor der Trübsal ist oder inmitten der Trübsal oder erst nachher, da gibt es verschiedenste theologische Meinungen und alle sind irgendwie biblisch begründbar. Ich habe es hier einfach mal so aufgeschrieben, weil ich mir am liebsten vorstelle, es geschieht noch vor, dass alles von der Trübsal geschieht. Und für mich persönlich begann die Endzeit, als der Heilige Geist kam. Man könnte auch darüber nachdenken, dass sie begann, als Jesus kam. Das würde ich auch noch so sehen. Aber ganz sicher für mich, als der Heilige Geist kam und so dieses Zeitalter der Gemeinde, der Gnade so richtig initiierte. Ich meine, Jesus ist gekommen und hat das Reich Gottes gebracht, aber das Alte war noch nicht abgeschlossen und so weiter. Da gibt es Überschneidungen und so richtig los ging es für mich dann so. Und seither ist Endzeit für mich. Das hat nicht irgendwo zwischendurch begonnen. Es wäre schwierig aus meiner Sicht, einen richtigen Zeitpunkt festzusetzen. Darum befinden wir uns mitten drin, mitten in dieser Endzeit. Und wir warten auf das nächste große Ereignis, dass Jesus wiederkommt, so wie er es versprochen hat. Ich komme wieder und ich hole euch. Die Toten werden auferweckt und zusammen mit den Toten werden wir Gläubigen entrückt werden, ihm entgegen. Und dann, wenn dann das geschehen ist, dass alles abgeschlossen ist, dann irgendwann kommt Jesus wieder, für alle sichtbar, und dann kommen 1000 Jahre, das 1000-jährige Reich. Und erst nachher dann das Endgericht, und erst nachher wird alles neu und die Ewigkeit beginnt. Nach diesem Endgericht. So kann man sich das einigermaßen vorstellen. Und damit wir uns eben vorstellen können, wo findet dann das statt? Siehe, ich mache alles neu. Wo das platziert ist in der Theorie, sage ich jetzt mal, dann ist das dort hinten. Wir schauen also jetzt, wenn wir dieses Bild anschauen, aus unserem schattigen Dasein in ein Licht, aber das alles ist noch so ein bisschen diffus. Weil eben diese Bilder aus der Zukunft diffus sind. Weil Himmlisches mit irdischen Wörtern sehr schwierig zu beschreiben ist. Und auch wenn er dort sagt, und ich sah ein gläsernes Meer, ja, was ist ein Meer aus Glas? Und es war alles Gold, ja, oder die Perlen und die Edelsteine und all das, was beschrieben ist. Mach dir mal ein Bild davon. Natürlich sieht das dann schön aus, aber wie das dann wirklich ist. Genau. Also, siehe, ich mache alles neu. Wenn wir die Bibel lesen, so, dann heißt das, es gibt einen neuen Himmel. Für mich ist nicht der Himmel gemeint, wo Gott ist, weil der muss nicht neu werden. Es ist eher der sichtbare Himmel oder auch das Weltall, das neu werden muss. Ich fände es komisch, wenn man sagt, alle Himmel müssen neu werden. Aber ja, so die Unschärfe. Es gibt eine neue Erde. Ist eigentlich schade um diese Erde, nicht wahr? Die ist so schön, so wunderbar gemacht. Aber was machen wir Menschen draus? Es gibt eine neue materielle Wirklichkeit und die wird dann vollkommen gut sein. War ja schon mal, oder? Ist jetzt leider nicht mehr so. Eine neue Schöpfung wird es geben. Es wird ein neues Jerusalem geben. So, diese Stadt, dieser Kubus, dieser Würfel, riesig, 2200 Kilometer Kantenlänge. Da haben alle irgendwie Platz dann. Aber wie sieht das aus? Wie ist das? Es ist die Stadt des Friedens. Ist das nur ein Symbol? Oder wird das dann wirklich so sein? Da kommt diese Stadt vom Himmel auf die neue Erde. Ist eine neue Schöpfung. Ja, nachdem die alte Erde und der alte Himmel vergangen ist, die alte Schöpfung weg war, da hat Gott wieder etwas Neues geschaffen. Und es ist nicht ganz klar, oder aus diesen Bibelstellen, macht Gott dann etwas Neues wieder aus nichts, oder macht er das Neue aus dem, was dann noch übrig bleibt von dem Alten? Oder wandelt er einfach das Alte um mit riesigem, ich weiß nicht, Brimborium und dann ist es dann neu? Weil die Bibel spricht auch von Verwandlung, wenn wir dieses neue Leben empfangen. Oder wenn wir dann entrückt werden, dann wird unser Leib verwandelt. Auf jeden Fall gibt es etwas Neues. Es ist wie eine neue Geburt, etwas ganz Neues. Es kann auch sein, dass es eine ganz neue Stofflichkeit gibt, etwas, das wir jetzt hier noch nicht kennen. Oder mit diesen Teilchen und mit den Atomen und so, vielleicht ist in der neuen Schöpfung das ganz anders, eine neue Physik. Wir können wirklich nur spekulieren, auch wie diese neue Welt aussieht. Gibt es dort Tiere? Gibt es die gleichen? Gibt es neue? Gibt es andere? Wie sieht dann der Mensch aus? Und, und. Aber es wird neu. Siehe, ich mache alles neu. Wenn die Bibel davon spricht, was das Neue ist, oder wie es ist, dann lesen wir vor allem, was dort nicht mehr ist, was wir hier kennen. Und das finde ich ja noch logisch, weil etwas zu beschreiben, das ich nicht kenne, ist schwieriger als etwas zu sagen, das ist dann nicht mehr dort. Also zum Beispiel heißt es, es wird kein Meer mehr dort sein. Das Meer ist nicht mehr. Das ist schade. Für die Menschen in der Antike war das Meer eben etwas Gefährliches, etwas Trennendes, das hat Völker getrennt, das war düster. Wenn man sich auf das Meer begab, dann begab man sich in Todesgefahr. Darum das Bild, es ist kein Meer mehr. Es hat schon noch Wasser, der Strom, der vom Thron fließt. Ja, ja. Und Seen hat es wahrscheinlich auch noch, genau. Aber ein Meer ist ja eh salzig und man kann das Wasser nicht trinken. Genau. Es wird keine Tränen mehr geben, keine Trauer, nur Freude, kein Unglück, keine Depression. Wow, nur Glück und Freude pur. Können wir uns doch gut vorstellen. Oh. Keine Schmerzen. Weder am Körper noch an der Seele, keine Krankheit, keine gebrochenen Knochen, kein Rheuma, keine Arthrose, kein Krebs, auch keine Paranoia oder wie auch immer diese Phobie dann auch heißt. Nichts mehr wird es dort geben. Wow. Kein Leiden, wie immer auch dieses Leiden aussieht. Keine zwischenmenschlichen Spannungen, keine Einsamkeit, kein Verlust, keine Verlorenheit, keine Abtreibungen, keine Identitätskrise, nichts, was irgendwie Leid verursachen könnte. Das gibt es nicht mehr. Keine Kritik. Keine Kritik, ja genau. Ist das jetzt eine Kritik gewesen? Nein, ist okay. Eine Ergänzung, danke. Kein Geschrei. Kein Ausrufen, kein Fluchen, kein Weinen, keine Angst und keine Todesschreie, nur Anbetung. Vielleicht auch interessante Diskussionen, vielleicht auch sehr wertvoller Austausch oder so. Ich nehme an, wir werden dort nicht nur anbeten, aber Alles kommt aus dieser Anbetung des lebendigen Gottes. Und es wird keinen Tod mehr geben. Der ist ein für allemal überwunden. Es wird Leben in Fülle sein, Auferstehungsleben in Fülle. Herrlichkeit, Zufriedenheit, Sattheit, das wird dort sein. Da hört das Herz fast auf zu schlagen, nicht wahr? Wenn wir einfach das sehen, wie es dann sein wird, was Gott vorhat. Und das ist noch nicht mal fertig. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen, er wird ihr Gott sein. Gottes Gegenwart. Für immer und ewig. Gott ist da. Er hat doch schon bei Mose gesagt: Ich bin, der ich bin, ich bin da, ich bin der, der da ist. Und Jesus, ich bin, hat das aufgegriffen. Und dann wird es für immer und ewig so sein, dass diese Gegenwart Gottes uns erfreuen darf. Wir dürfen uns daran erfreuen. Wir dürfen auch dort sein, in der Gegenwart Gottes. Wir als Gottes Volk, die Erwählten, die von Gott Angenommenen, die von Gott adoptierten Menschen, wir dürfen dort sein, mit ihm zusammen. Familie, Gottes Kinder, die Erlösten, die an Jesus Gläubigen. In Vers 7 steht: Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mir Sohn sein, sie wird mir Tochter sein, ihr werdet mir Kinder sein. Und dann eben diese neue Schöpfung von Gott, das Neue, das Gott da gemacht hat. Einerseits diese neue Erde, diesen neuen Himmel, wie immer das auch aussieht. Andererseits aber auch diese neue Schöpfung, die wir dann sind. Wenn wir dann diese Wiedergeburt wirklich erleben, wenn wir angetan werden mit diesen Kleidern des Heils, Kleidern der Herrlichkeit. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Jetzt schon. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und dieses Neue, das ist jetzt schon hier teilweise sichtbar in unserer Gemeinschaft. Und ich sage extra teilweise, weil um Gott zu begegnen, muss hier unser Körper schon auch noch eine Verwandlung durchmachen. Und das lesen wir ja auch. Aber ich habe mich gefragt, warum warten wir auf das, wenn wir es doch hier schon erleben können? Warum sollen wir noch warten? Warum jetzt nicht schon beginnen, dieses Neue zu leben? Es ist doch da, es ist doch möglich, dieses neue Königreich Gottes zu erleben, diesen umfassenden Frieden, diese Freude. Und ich weiß, es ist jetzt noch nicht vollkommen, aber ich wünschte mir, es wäre viel mehr noch schon da. Siehe, ich mache alles neu. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Für mich heißt siehe, ich mache alles neu, auch diese Erkenntnis, ich bin der Anfang und das Ende. Gott war da am Anfang und er schuf diesen Anfang, der Zeit und dieser Welt. Er ist der Ursprung von allem. Und Gott wird auch am Ende der Zeit und dieser Welt da sein. Er wird auch diesen Endpunkt setzen hinter dieses Alte. Und er wird einen neuen Anfang machen mit dem neuen Himmel und der neuen Erde, mit diesem himmlischen Jerusalem, mit seiner ewigen Gegenwart in der Herrlichkeit. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir haben gelesen, dass diejenigen das erleben dürfen, die überwunden haben. Die überwunden haben, das meint, die jetzt schon mit Jesus unterwegs sind, die ihn kennengelernt haben als den König dieses Reichs, das mal kommen soll und das jetzt eigentlich schon angebrochen ist. Und wer zu diesen gehört, der wird das alles erleben. Aber, das ist der letzte Vers, den wir heute gelesen haben, Vers 8, wer zu denen gehört, die eben feige sind, ungläubig, Frevler, Mörder, Unzüchtige, Zauberer, Götzendiener, Lügner, die werden dieses Neue und Herrliche leider nicht erleben, sondern den zweiten Tod. Und dieser zweite Tod, das ist nicht einfach, ich bin dann tot und weg, sondern dieser zweite Tod ist der ewige Tod. Die ewige Trennung von Gott. So schade für all die Menschen, die das so erleben müssen. Und so wichtig für uns, das zu hören, denn es gibt so viele Menschen, die wir kennen und die erfahren sollen, was es für Herrlichkeiten gibt da in der Ewigkeit oder jetzt schon zu erleben. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wir haben alle unsere Bedürfnisse, nicht wahr? Jesus spricht hier das an, das Durst haben. Er will alle Bedürfnisse stillen, nicht nur durstig sein. Ich meine, damit ist umfassend gemeint, was Bedürfnisse sind. Und dann, wenn wir bei ihm sind, ganz bei ihm, sind alle Bedürfnisse gestillt. Wie schön wäre es, wenn doch jetzt schon alle Bedürfnisse gestillt wären, nicht wahr? Wenn ich das so lese und mir vor Augen führe, dann meine ich, Gott will uns mit diesen Berichten etwas sagen. Diese Schau von der zukünftigen Herrlichkeit. Er will uns vor Augen führen und sagen, nicht wahr, du hast Durst danach? Nicht wahr, du sehnst dich danach? Und diese Sehnsucht, ich meine, die ist bei jedem Menschen vorhanden. Durst nach Harmonie, nach Frieden, nach Genüge an allem. Und ich denke, wenn wir uns damit beschäftigen, dann wird dieser Durst noch mehr uns dürsten und unsere Sehnsucht verstärken. Und das ist gut, weil dann auch unsere Ausrichtung auf diesen Gott, der das erfüllen will, eben auch stärker werden kann. Gott sorgt für Gerechtigkeit, was immer auch das Leben hier auf dieser Erde für uns Menschen eben geschenkt hat, gegeben hat oder wie dieses Leben auch verlaufen ist. Und das ist bei weitem, bei keinem nur immer gerecht gewesen. In der Ewigkeit wird Gott für umfassende Gerechtigkeit sorgen. Bei Gott können wir wirklich sagen, es wird alles wieder gut. Nur bei ihm können wir es sagen. Und wenn wir hier jetzt schon für etwas mehr Gerechtigkeit sorgen, dann nehmen wir schon etwas davon vorweg. Und diese letzte Aussage jetzt hier: Ich bin dein Gott. Da drin ist alles eingeschlossen, was wir bisher gehört haben. Alles. Mit dieser Zusage will Gott uns ermutigen, an ihn zu glauben und an ihm festzuhalten und ihm zu vertrauen bis zum Ende. Und nicht wahr? Gott will uns das alles schon jetzt erleben lassen. Ich finde es fast ein bisschen schizophren, dieser Gedanke, aber auch wenn wir ihn nicht in unser Hirn kriegen und auch nicht hier auf dieser Welt ganz realisiert werden kann, diese Idee, aber es ist Gottes Idee, dass wir möglichst vieles, was dort in der Zukunft dann sein wird, jetzt schon hier erleben miteinander. Und darum dieser Ruf, halt an mir fest, glaube an Jesus, dann bist du dabei. Und nicht wahr, unser Leben hört nicht einfach auf, wenn wir diese Welt verlassen, wenn wir sterben. Es ist noch nicht zu Ende, wenn Jesus wiederkommt. Es ist noch nicht fertig, wenn wir dann in diesem tausendjährigen Reich mit ihm herrschen. Der Schlusspunkt, der kommt dann erst nachher. Siehe, ich mache alles neu. Als ich heute hier im Gottesdienst war und mir so vorstellte, über was werde ich jetzt predigen? Was kommt in der Zukunft? Mir wurde etwas bewusst. Ich will mich nicht damit abfinden, dass das erst in der Zukunft geschieht. Weil ich auch nicht genau weiß, was bedeutet das alles? Dieses Himmlische, das kann doch auch noch ganz anders sein. Ich meine, der Zeitstrahl sieht gut aus, oder? Aber ob es wirklich, wirklich so ist? Ich will nicht sagen, ich bin so vage in dem Ganzen. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon und ich kann mich auch an dem festhalten. Aber Gottes Reich ist jetzt schon hier. Und ich will mich überraschen lassen von dem, dass es vielleicht ganz anders kommt. Diese Offenheit, die will ich haben. Und doch mich freuen, dass wir auf eine Zukunft hingehen, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Amen. Dafür können wir Gott anbeten und ihm dankbar sein. Und dieser Anfang vom Neuen, das hat für mich ja mit Jesus angefangen. Und wir feiern heute das Abendmahl und wenn wir dieses Abendmahl feiern, dann dürfen wir schon etwas von dieser Harmonie, diesem Frieden empfangen, dieser Gemeinschaft und seine Herrlichkeit. Bitte, Gary.